So, alle rein in den Besenwagen, heute Freestyle. Habe ich noch nie gemacht, sonst habe ich mir immer so einen kleinen Text geschrieben hier, wenn ich Einleitung machen muss. Aber ich dachte jetzt so viele Wochen italienische Einleitung. Ich freue mich so, dass ich hier auch mal wieder was sagen darf. Ich mache das heute mal so. Also herzlich willkommen hier im gelben Bus, alle anschnallen und so weiter. Wir freuen uns sehr, die Freude steigt. Wir fahren von Frankreich, von der Dauphiné so langsam über die Schweiz Richtung Tour de France. Es sind nur noch wenige Folgen und überall in Radsportland, ja, ist die Freude groß, was da im Juli abgehen wird. Und mit zusammen begrüße ich hier meine üblichen Mitfahrer. Mein Name ist Bastian Marx.
Bonjour, mein Name ist Paul Voss.
Und meiner ist Andi Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde,
gesponsert. So, hello friends. Wer letzte Woche schon zugehört hat, Ministry war Partner und ist heute wieder Partner der Folge. Und vor allem Paul und ich haben letzte Woche die neuen B-Carb-Gels von Ministry angesprochen. Es ist eine absolute Revolution auf dem Sporternährungsmarkt, denn bisher haben Athleten immer vorm Wettkampf mit B-Carb-Tabletten oder ja anderen Möglichkeiten sich vorbereitet und waren dann aber im Wettkampf entweder darauf angewiesen, weiter solche Tabletten einzuschmeißen, wenn der Effekt da bleiben sollte, oder eben den Effekt langsam zu verlieren und bei langen Rennen eben hinten raus nichts mehr davon zu haben. Und bei Ministry gibt's jetzt eben ein neues Produkt, das B-Carb Gel, und damit kannst du dich sowohl mit Kohlenhydraten versorgen, als auch deinen B-Carb-Status beibehalten im Rennen. Und das ist eben, tja, so begehrt, wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass der Shop auf einmal leer gekauft wurde. Es haben sich wohl auch einige Teams damit eingedeckt. Ministry ist aber auf Hochtouren dabei, das Produkt wieder ranzukriegen. Das wird nicht mehr allzu lange dauern und du kannst dich mit dem Link, den wir in die Shownotes stellen, da schon mal registrieren und eine Benachrichtigung einstellen lassen, wenn es das Produkt wieder gibt. Und dann gibt es auch einen Code genau für dieses Produkt, nämlich BESENCARBS20. Und wenn dann deine Benachrichtigung kommt, kannst du den Code direkt reinschallern und kannst dir dieses neue B-Carb-Gel vergünstigt sichern.
Ja, Ministry macht schon geilen Scheiß, muss man sagen. Also nicht jetzt nur das B-Carb-Gel, sondern auch die anderen Produkte bin ich ein großer Fan von. Ja, man verzichtet eben auf künstliche Aromen, Süßstoffe, Allergene sowie Laktose, Gluten und Soja. Man macht da keinen Kompromiss zwischen ja, langfristiger Gesundheit und Höchstleistung. Ja, das ist eigentlich so deren Philosophie, dass man wissenschaftlich fundierte Produkte macht, mikrobiomfreundlich eben, und da keine Kompromisse macht, ob man jetzt gute Inhaltsstoffe nimmt oder nicht. Also da geht man immer den Weg, die Gesundheit des Athleten in den Mittelpunkt zu stellen, aber auch gleichzeitig eben super ja, Performance-Produkte auf den Markt zu bringen. Wer sich da jetzt mal durchprobieren will, der kann das gerne machen mit der Probierbox. Da ist fast alles drin, was Ministry so anzubieten hat. Und mit unserem Code BESENWAGEN20 gibt es da nochmal 20% obendrauf. Einfach mal ausprobieren und sich es schmecken lassen.
Also kurz nicht verwechseln, BESENWAGEN20 auf die Probierbox, BESENCARBS20 auf das neue B-Carb-Gel, aber erst, wenn es wieder da ist. Wir packen natürlich alles in die Shownotes. Ciao, ciao.
Und der Andi ist gerade frisch aus seiner, aus seiner Ruhewoche.
Ja, erstmal 7er Block Pause gemacht. Super Kompensation.
7er Block Pause. Ich glaube, so können wir direkt die Folge nennen.
Super Kompensation. Ja, ich meine, du hast dich ja da auch, du bist ja richtig in den roten Bereich reingegangen, auch muskulär und so, ne?
Nee. Ich nicht.
Nee.
Ich habe einen längeren Effort hatte ich.
Okay. Es gab übrigens einige Fragen zu deinem Trainer, dem Mysteriösen. Yeah. Und zu den, was meinst du, du hast Rückenprobleme gehabt, ne? Irgendein Problem hattest du gehabt und du hast das gelöst.
Ja, aber das jetzt so pauschal zu beantworten, ist natürlich schwierig. Ich weiß ja nicht, ob die Leute die gleichen Probleme haben, aber die E-Mails werde ich auf jeden Fall beantworten und dann kann man sich vielleicht mal mit ihm in Verbindung setzen. Ist auch eher zufällig rausgekommen. Also wir haben jetzt nicht spezifisch an dem Problem gearbeitet. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es besser läuft jetzt.
Mir fällt gerade dabei ein, wo wir darüber reden, dass du uns immer noch nicht gesagt hast, wer dein Trainer ist.
Weil mein
ich glaube nicht, dass Ja, das ist nicht der reelle Name, das ist auch irgend so ein Pseudonym.
Nee, heißt mein. So, ich schick's dir jetzt. Ich schick dir privat. Profi. Ich schick's dir privat.
Ich glaube, das sind wir noch nicht.
Das ist so lustig.
Ist das ein Instagram-Coach?
Nein, Mann. Das ist ein echter Coach. Das ist ein
Personal Fitness Trainer.
Hey, ist das so einer, wo die ganzen Stars und Sternchen hingehen aus Köln?
Nur ich.
Ja, davon gehe ich fest aus. Der macht sich seine Reputation mit Andi.
Nur mit Andi.
Das ist auch komplett gestaged hier, Pauls Verwunderung. Wir machen einfach Werbung für den.
Ja. Ja, was gibt's sonst so Neues?
Pass auf, zum ersten Mal im Leben, gestern, hat mein Blatt nicht ausgereicht beim Ausschildsprint. War Schiebekante, 68, ich brauche größere Blatt, glaube ich. Man muss dazu sagen, die Anfahrt war leider so schnell, dass sowohl mein Gegner, der ganz knapp gewonnen hat, als auch ich, beide Contender haben die Beine am Schluss auch nicht mehr gereicht. Also hätte vielleicht auf 50-10 auch noch mit ein paar Watt mehr.
Also das ist 48-10.
Für 68 km/h. Nee, 50-10 hatte ich. Locker reichen, Basti.
Ich würde jetzt auch sagen. Ich hatte keine 900 Watt mehr.
Ja, am genau. Schluss.
Der andere hatte keine 1000, ist aber auch locker 10 Kilo schwerer gewesen als ich, würde ich sagen. Immer wieder krass festzustellen, wie schnell Fahrräder heutzutage werden.
Ja, also 53,11 war bei einer hohen 70, war schon immer so, da musste man sich setzen. Im Sprint.
Ja, genau. Also ich bin auch die Anfahrt noch so im Windschatten, wo es dann auch schon irgendwie sehr schnell wurde, bin ich noch auf 50,11 gefahren und da war ich halt echt am Ende im Sitzen und dann konnte ich da fast keinen Sprint mehr draufsetzen mit 50-10.
Ich habe mal am Hinterrad von Tour Huschoft fast geheult, als wir so 80, knapp über 80 gefahren sind auf so einer leicht abfallenden Straße. So.
Ja, aber das noch mit 53,11?
Ja.
Wahrscheinlich, oder?
Ah, Mann. Sind wir beide, also die schnellste Etappe ever in Katar, warst du mit dabei?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Da hatte man das auf jeden Fall auch manchmal, wenn man so Rückenwind. Ja, Schiebekante hatte.
Weil da weiß ich noch, das war, und da gab es diese eine, ich glaube, das ist immer noch die schnellste Etappe ever bei irgendeinem Radrennen in Katar. Und da war ja einfach den ganzen Tag Rückenwind. Das war so pervers. Da sind halt Leute einfach abgefallen, wo sie nicht mehr schneller treten konnten. Und ich glaube, sie war echt den ganzen Tag, da war ja noch nicht die Zeit, wo so, ich meine, mittlerweile kann jeder Radcomputer dir zeigen, wie lange du welche Zeit auf welchen Gang verbracht hast. Das ging damals noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle 53, 54, 11 drauf hatten für 95% der Etappe. Also
Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe da auch wieder eine Geschichte zu. Ich habe ja wenig drauf, aber ich habe Street Cred. Ich bin mal fix 42 gefahren, Berlin. Einzige Fixed-Rennen, was ich jemals im Leben gefahren bin. Aber da hatten mein Freund Pete und ich auf jeden Fall falsch gekettet. Und das ist ja am Anfang auf so einer Autobahn. Und wir sind da halt auch eine knappe 60 gefahren. Und wir hatten halt definitiv mal mindestens zwei Gänge zu dünn. Und ich hatte wirklich Max-Puls im Windschatten wegen Trittfrequenz. 134er Trittfrequenz, glaube ich, hatte ich. Dauerhaft bei 57 Sachen. Ja, da war das Rennen dann... Es war nicht deswegen gelaufen, aber war auf jeden Fall schon die meisten Körner deswegen verschmissen. Und so stelle ich mir das vor. Ich meine, wie schnell seid ihr da gefahren? 60 die ganze Zeit?
Ich glaube, ja, über 50er Schnitt.
Wahrscheinlich mindestens.
Ja, das war also das war ja noch eine andere Zeit. Ne? Also jetzt fahren die ja öfter so schnell. Da warst du halt einfach nicht gewohnt, die ganze Zeit so schnell zu fahren wie im Sprint. Das war wirklich insane.
Also das war von der Herzfrequenz, war das immer das anspruchsvollste Rennen, also so einen hohen Durchschnittspuls wie in Katar hatte man eigentlich sonst nie.
Ja, also, und die hast du auch gehabt, wenn du nicht getreten hast.
Ja, so ein bisschen Angst war immer mit dabei.
Ey, auch, also wenn geil. Man darüber zurückdenkt, wie bekloppt es eigentlich ist, dass man also auf einer Rückenkante mit der 60, 65, manchmal auch in der 70 auf so Kurven zufährt und alle sprinten rein und da kommen immer vor diese riesen Stopper in der Middle of nowhere, ja, waren immer diese Speedbumps und das sind richtige Speedbumps. Die sind so hoch, da musst du wirklich dein Rad hochliften, also einen Bunnyhop machen, also um rüberzukommen.
Das war ja das erste Rennen, was ich in der World Tour gefahren oder in der World Tour Mannschaft gefahren bin und ich hatte so ein bisschen Respekt auf jeden Fall und das ging ja dann wirklich, ne, also das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist so Neutralisation vorbei und man kennt das ja jetzt aus dem Fernsehen, dass dann so einzelne Attacken gehen, ne, wo die Leute in die Spitzengruppe wollen. Aber je nachdem, wie da der Wind steht, sprinten einfach alle los, als ob es der Endspurt wäre, so um in diese erste Staffel reinzukommen. Und das ging schon in der Neutralisation los, dass da jeder vorne fahren wollte. Die Leute sind rechts und links gestürzt und gefahren, also wirklich voll aggressiv. Und dann dachte ich mir so, okay, so geht das hier, da mache ich jetzt auf jeden Fall voll mit. Und dann auch in der ersten Staffel erstmal, ja, dann da war der Respekt schon verloren. Also alle, die da irgendwie rein wollten, die mussten den Graben fahren. Also ich weiß noch, Philipp Gilbert, der hat sich verabschieden müssen, schön mit den Weltmeisterstreifen damals noch. Da dachte ich mir so, okay, ob das jetzt eine gute Idee war, den direkt mal abzuschieben. Aber gut.
Also TuF Qatar war nicht unbedingt mein Rennen, aber ich fand es irgendwie trotzdem wäre geil, weil wenn du so einen Flow hattest und ein gutes Team, dann musst du nicht das stärkste Team sein, aber wenn du es gut harmoniert hast, dann konntest du halt echt geile Sachen machen. Dann hat es auch richtig Bock gemacht, so auf der Kante, weil dann zum Teil aber immer nur die gleichen Teams voll, ne? Also da war jetzt nicht irgendwie so schön durchmixt, wie in Belgien manchmal, sondern waren halt dann so 30 Leute und es waren 4 Teams, so ungefähr. War schon geil.
Ich fand das auch immer geil. Alles flach, gute Hotels.
Was halt krass war, ne? Wenn da kein Wind war, das, also langweiliger ging es dann halt auch nicht.
Ja.
Kam selten vor.
Dann war der Puls unter 100.
Aber, ja, das war wirklich auch heftig. Ja. Aber ja, die guten alten Zeiten. Katar. Kann ich eine Überleitung machen? Ah nee, oder haben wir noch Hörerfragen?
Wir haben Hörerfragen, aber das gehört so ein bisschen in den Dauphiné-Block heute. Also können wir das okay, da gut. Auch reinschieben.
Dann mache ich eine Überleitung, weil wir gerade bei Geschwindigkeit waren und Geschwindigkeit ist gleich auch Aerodynamik. Lass uns mal rübergehen zum neuen spektakulären Faktor.
Bad. Ja, im Bike-Vorstellungscorner hier. Bike-Rating, aktuelle Bike-Rating.
Ja,
Andi hat uns eben schon gefragt, wie wir es finden und wir haben dann direkt gesagt, so, wir schieben das jetzt, keiner antwortet.
Genau. Also ich sehe jetzt hier gerade so ein Bild von der vom Zielsprint, den Pogacar gewinnt auf der ersten Tabelle Dauphiné. Da sieht man das Rad, ich weiß nicht, wer das da ist, wer das da gefahren hat, sieht man von vorne. Da muss ich sagen, finde ich den Lenker schon irgendwie attraktiv. Das hat so ein bisschen was von dem Lenker auf dem Conago. Ich mag das eigentlich, diese Form. Die Gabel und sowas erinnert mich halt so krass an das Bahnrad von UK, also von Großbritannien. Das Hope.
Lotus? Ah, Hope war ja. Das. Ja, Lotus.
Hope, ja, Lotus, Hope. Ja. Aber ich glaube in Zusammenarbeit. Und ich finde es optisch spektakulär, die perfekte Gravel-Gabel eigentlich. Da hätten wir auf jeden Fall das Problem mit den Mountainbike-Reifen auch gelöst.
Ja. Können die ja dann direkt so Two-Way benutzen.
Genau. Ich frage mich da halt, also erstmal würde mich da wirklich interessieren, da wird es wahrscheinlich in Interviews zu geben, wann die Entwicklung angefangen hat, also wie lange das zurückliegt und warum man diesen radikalen Schritt gemacht hat. Und es gab, glaube ich, bei Escape Collective in dem Podcast, ich weiß gar nicht wo, haben die es auch gesagt, dass vielleicht auch der Anfang sein kann von dem Punkt, wo es Pro-Bike gibt und dann normal Customer-Bikes, also Räder, die wirklich für den Endkunden gedacht sind, dass solche Räder wahrscheinlich klar erhältlich sein müssen auch, aber dass die gar nicht unbedingt verkauft werden, weil die viel zu teuer sind. Sowieso auf der Bahn ja auch. Die Geräte
davon
kannst du rein,
geht man ja
kaufen.
Auch so ein bisschen bei dem Colnago aus. Also das wird, ja. Es gibt scheinbar auch keine großen Produktionen davon.
Ja.
Es gibt eine Warteliste für das Colnago.
Ich finde es spektakulär, hat da hinten so ein bisschen Cervelo-Vibes. Ja, also es gibt ja gar keine Tests dazu. Also ist ja, so ein Rad kommt raus, gibt irgendwie ein Embargo, ein paar Journalisten haben es schon getestet, aber es waren ja alle überrascht, dass dieses Rad auf einmal da war. deswegen müssen wir, glaube ich, mal abwarten, was so da die ersten Erfahrungen mit sind.
Ich finde die Headtube-Box, die finde ich schon ganz geil so von der Seite. Ich finde es insgesamt von der Seite gut, gefällt mir, aber von vorne finde ich es zum Kotzen. Also ich bin kein Fan von dieser Lenkerform. Ich glaube irgendwie auch, dass da Steifigkeitsprobleme bis jetzt zumindest immer waren, wenn das so keine Brücke hatte, die zwei Lenkerenden. Und die Gabel, das wird schon schnell sein, ne? Bin ich mir relativ sicher. Aber wie du schon sagst, so von vorne sieht es auf jeden Fall super weird aus. Aber ja, ich find's geil eigentlich. Und
was ich krass finde, ist, ich finde den Winkel der Gabel, das ist so aufrecht. Mhm. Das ist ja fast 90 Grad. Also hat auf jeden Fall, ich meine, normal was ist das so 75 Grad.
Ja,
oder
wobei du da auch nicht, die Gabel ist ja so flächig von der Seite, dass quasi dieses Fork Rake, also der Offset der Gabel unten, so versteckt ist.
Okay.
Das bedeutet so, das Steuerlager liegt hinten in dieser Fläche der Gabel von der Seite und die Achse liegt dann vorne und dann hast du trotzdem halt einen anderen Winkel, als das aussieht.
Mhm. Aber aber jetzt trotzdem technische Frage. Also ja, vom Winkel ist es dann dieser Winkel, aber trotzdem, weil die Fork gerade ist, also die Gabel ja trotzdem gerade hoch geht, ist es dann ein anderes Fahrverhalten, weil du ja trotzdem den...
Ich glaube nicht. Allerdings, von euch schon mal jemand so ein Scharnierlager gefahren? So eine Gabel?
Also vom Cervelo meinst du?
Ja, also es haben ja jetzt mit Factor hat es auch schon mal einem anderen Fahrrad auch gehabt, haben es da jetzt wieder drin, sonst hat es Cervelo. In Zeitfahrrädern wird es jetzt langsam so gang und gäbe auch. Colnago hat es, glaube ich, auch. Du kannst dann nur noch mal kurz zur technischen Erklärung. Normalerweise hat man ja Kugellager, einer ein Achtel oder einer ein Viertel Zoll für Steuerlager, oben und unten. In letzter Zeit bei Aerobikes war es schon jetzt schon meistens so, dass unten das größere Lager war am Gabelkopf, als oben dann da, wo der in Anführungszeichen Vorbau geklemmt wird. Das hat man schon ein bisschen ein kleineres Lager reingebaut, dass man eben aerodynamischer mit dem Steuerrohr werden konnte. Um ein Steuerrohr jetzt aber noch schmaler zu bekommen und die Stirnfläche eines Fahrrades, also Gabel und Steuerrohr und Cockpit sind die Hauptwindangriffsflächen, also da machst du am meisten Aerodynamik. Um das noch schmaler zu bekommen, sind jetzt halt seit ein paar Jahren einige Bikebrands dazu übergegangen, ich weiß gar nicht, ob die das offiziell genannt wird, aber ich nenne es jetzt mal Scharnierlager zu machen, wo du halt wirklich die komplette Gabel an zwei Schrauben befestigst und dann kippt das komplette Steuerrohr kippt dann nach rechts und links. Und da habe ich mich früher auch schon immer gefragt, ob das ein anderes Fahrverhalten ist oder ob das vergleichbar ist, und ich selbst habe es leider noch nie testen können.
Nee, ich auch nicht.
Und ich glaube, von euch auch keiner. Ne? Gibt auch echt nicht so viele Bikes damit.
Bevor Andi gleich was dazu sagt, ich muss gerade sagen, ich sehe es gerade von der Seite, ich finde, es sieht scheiße aus.
Ja, ich gehe da nicht so weit mit, dass man jetzt sagt, okay, das fahren bald nur noch die Profis und sonst niemand. Ich glaube, das ist halt jetzt so super ungewohnt, aber wenn es sich durchsetzt und tatsächlich so schnell sein sollte, wie man sich ja wahrscheinlich erhofft, kann das schon sein, dass sich das Design einfach verändert. Ne? Ich meine, wir sind jetzt schon bei einer viel höheren Reifenbreiten oder wie, also bei einer höheren Clearance als vor ein paar Jahren, und es sah am Anfang komisch aus und jetzt geht es halt noch breiter. Also ich finde es überhaupt nicht gut, sowas. Ne? Also wenn jetzt so ein Gravelbike irgendwie einen Straßenreifen drin hast, ich finde, das sieht irgendwie falsch aus. Aber wenn man sich mit der Zeit so dran gewöhnt und die Dinger fahren gut und sind schnell, also warum nicht? Warum sollte das Design eigentlich immer so klassisch bleiben? Ne? Also ich glaube, da verändert sich dann irgendwann der Geschmack und man findet sowas dann auch eher attraktiv als vielleicht jetzt. Ne? Also
Ich
kann
auch.
Mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal beim Group Ride gerockt wird.
Lieber das Colnago oder lieber das?
Für mich Colnago.
Ich glaube, ich würde es gerne mal ausprobieren, das Factor. Also.
Ja, ich würde es auch gerne beides mal ausprobieren, aber es geht jetzt gerade so um den Eindruck, den wir jetzt von Bildern haben. Ne?
Ich glaube, das hält auch mehr aus. So sieht es zumindest so aus. Ne? Also optisch sieht es robuster aus. Also ich würde dann eher mich aufs Factor setzen, glaube ich.
Wir hatten ja mal das Thema Anfang des Jahres, habt ihr euch über mich lustig gemacht, dass ich dieses X-Lab irgendwie gut fand. Ihr gesagt habt, es sieht aus wie so ein China-Bomber, was es ja auch ist. Ich finde, das sieht aus wie so ein zusammengemixt.
Mhm.
Also das ist für mich so, das ist für mich ganz viel Cervelo. Keine Ahnung, also ich bin dabei, also ja, Andi hat natürlich recht, wahrscheinlich ändert sich da in Zukunft sehr viel und wir werden uns dran gewöhnen. Aber ich komme nicht drum hin zu sagen, dass ein klassisches Cannondale Super Six immer einfach ein schönes Rad bleiben wird. Die alte klassische Rohrform. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist wie ein schöner alter Porsche oder so. Das
genau
ist
das
Form,
Beispiel wollte
die bleiben.
Ich gerade sagen. Ja, natürlich gibt es so Design-Klassiker auch bei Fahrrädern, aber das heißt ja nicht, dass sowas nicht irgendwie fahrbar wird.
Ja, klar.
Ne? Also wenn es danach ginge, dann würden wir alle noch andere Fahrräder fahren, als wir heute haben wahrscheinlich.
Das stimmt. Was ich da halt krass finde, ist auch so dieses ganze Thema halt Reisen und Fragilität der Materialien. Mhm. Also immer mehr Leute fliegen ja irgendwie auch irgendwo hin, machen so Experiences und so einen Scheiß. Und ich frage mich halt echt so, ob wir irgendwann dahin kommen, dass diese Räder einfach so krass technisch sind, also in jederlei Hinsicht, dass du einfach gar nichts mehr machen kannst und dir auch, Alter, das Rad zu warten als Radladen, ich stell dir mal vor, du willst ja irgendwas wechseln. Einfach nur ein Schalt, also einfach nur so eine Hülse, wo du irgendwie mal Lenkerbreite wechselst, musst du halt dann irgendwie vielleicht sogar nochmal den Zug neu machen.
Wobei, ja, das ich ist da ja sagen sowieso, muss, so also. Jedes Rad muss ja mit Standardkomponenten gespeckt werden. Also so Radhersteller können ja nur mit den Komponenten der namhaften Hersteller arbeiten und die sind alle genormt und so weiter. Also du musst immer eigentlich das normale Zeug da einbauen können. Also muss das Rad auch die Möglichkeit haben, das rein und raus zu kriegen. So.
Ja, aber also ich weiß zum Beispiel das Cervelo. Ich kenne einen Radladen, der musste von einem Profi aus der Umgebung hier das öfters mal warten, so gerade Steuersätze. Ja, also das ist halt, das ist halt ein Wochenauftrag, ne?
Ja, Steuersatz ist halt definitiv nicht Standard. Also da.
Aber da kurz noch eine andere Frage. Was denkt ihr eigentlich passieren mit solchen klassischen, was passiert aus solchen klassischen Herstellern wie Deda? Also die einfach so auf Lenker und Vorbau und spezialisiert sind. Ritchie. Also wenn wir jetzt nur noch solche Räder haben, die...
Eigentlich sind ja fast nur die Top-Modelle mit so einer Lenkervorbaueinheit ausgestattet und alles, was drunter... Also du wirst schon noch einen Markt haben, so im niedrigeren Preissegment, wo es wahrscheinlich einzelne Komponenten gibt. Vielleicht werden solche Hersteller auch mit Radherstellern kooperieren und speziell für deren Räder bauen. Oft gehören die ja auch schon zu einer größeren Marke. Mhm. Ansonsten habe ich mir letztes Jahr noch einen Deda-Lenker gekauft. Also, aber kann schon sein. Also, ich meine, früher war so, hatte man ja die Brands, die man dann so, ich weiß noch so, als ich angefangen habe, war irgendwie so Ritchie mit diesen Ritchie WCS oder wie das hieß, ne? Dann wolltest du unbedingt Sattelstütze, Lenker und Vorbau gleich haben und was es noch alles gab, ne? ITM.
Mit den Weißmeisterstreifen drauf. Bei den Ritchie WCS-Sachen. Ja, stimmt schon. Ich meine, ja, ich finde es aber trotzdem mal ein interessantes Thema. Das können wir irgendwann mal behandeln.
Da war es noch einfach, ein Rad zu warten. Ne? Da konntest du mal schnell einen Vorbau austauschen. So geht heute alles nicht mehr. Also wenn ich überlege, was ich jetzt alles so an zusätzlichem Werkzeug gebraucht habe, nur wegen Scheibenbremsen und so weiter, das musst du mal in Miete umrechnen, wie teuer das ist. Also wir haben hier Quadratmeterpreise in Köln, da fällt es ja eh vom Glauben ab. Und alles, was ich jetzt dafür brauche, muss ich ja irgendwo unterbringen. Also,
ja, ich kann Tiefgaragenstellplätze in Berlin empfehlen, die sind sehr günstig. Bin ich gerade dran, noch mehr zu mieten davon, um das meine Lagerräume werden zu lassen, weil die sind günstig. Aber trotzdem, da jetzt noch eine andere Frage, auch an, also vor allem an Basti. Also jetzt nehmen wir mal so ein Envy-Cockpit, wie es bei mir auf den Rose-Rädern ist. Wie weit ist das langsamer als jetzt ein voll integriertes?
Das ist eine Frage, die ich dir tatsächlich nicht beantworten kann. Es wird definitiv ein kleines bisschen sein. Allerdings denke ich, dass Envy Lenker und Vorbau schon sehr nah daran kommen, weil der Vorbau auch noch spitz zuläuft, keine Schraubenöffnungen mehr großartig hat und der Lenker sehr, sehr schmal ist. Du kannst natürlich noch in der Horizontalen kannst natürlich alles schmaler machen, wenn du keinen Vorbau hast, dann musst du nicht auf dieses dicke Rohr gehen. Aber ich glaube, da verlierst du jetzt nicht sonderlich viel. Aber sobald du bei so einer normalen Vorbaulösung bist, wo die vier Schrauben vorne rausgucken, ist schon, also wenn du dich jetzt wirklich darum scherst und hier guckst, welches Bike ist im Tourtest 3 Watt schneller als das andere, dann bist du da auf jeden Fall richtig aufgehoben, wenn du das nicht machst. Ja, also wie gesagt, ich kriege das nur bei uns immer mit, wenn die Aero-Berechnungen gemacht werden und Steuerrohr, Gabel und Cockpit sind die, also hinten passiert wirklich nicht mehr viel im Vergleich zu dem, was vorne passiert.
Ärger sieht man in den Rädern irgendwie auch, ne? Die sind da gar nicht so extrem mehr. Also es gab immer so eine Zeit, wo ja überall Wuchtungen waren und all sowas. Das gibt's nicht.
Deswegen funktioniert ja auch immer noch so eine Specialized Herangehensweise, wo du halt sagst, das Rad ist immer noch sauleicht, sieht hinten eigentlich aus wie ein ganz normales Rad und ist vorne einfach noch ein bisschen breiter und es ist halt nicht wesentlich langsamer als jetzt so ultra extrem Aero-Bikes. Und bei dem Faktor mal ein Gewicht zu bekommen, wäre ja auch interessant.
Ja, das ist halt das nächste Ding, ne? Weil wir sind auch gleich fertig mit dem Thema, aber was ich da auch mal interessant finde, Leute fragen jetzt zum Beispiel mich auch mal, was wiegt denn dein Rad? Und dann ist so, und dann sind ja ganz viele so enttäuscht, wenn es irgendwie 200 Gramm schwerer ist, als sie dachten, dass es ist, ne? Aber das ist ja, das hat ja irgendwie so gar keine Relevanz. Also hat es schon, aber jetzt nicht für 99% der Leute da draußen, um ehrlich zu sein. Mhm. Und auch in dem mit dir, wo ich unterwegs bin, sind die 200 Gramm jetzt nicht das Relevante. Ja? Und ich finde das dann krass. Und da trotzdem, wie du schon sagst, interessieren, was so ein krasses Aero-Rad hat, am Ende des Tages wirklich wiegt. Ja? Weil das muss schon schwer sein auch. Ey.
Genau. Und das Ding ist halt so, dann muss man ja auch sehen, der Sport wird immer schneller und die Vorteile von Aerodynamik, die addieren sich ja auf, je schneller es wird. Mhm. Also je schneller du fährst in einem 70, 80 km/h Sprint oder eben auf einer 60 km/h flachen Überführung, dann ist das halt einfach plus, plus, plus. So. Und das Gewicht von einem Rad, das ist natürlich irgendwie ein Faktor bei sau vielen Höhenmetern. Aber da hast du natürlich dann als Pro-Team meistens auch die Möglichkeit, einfach so entweder das Rad so zu tunen, dass es super so leicht ist wie möglich, oder eben ein anderes Rad zur Hand, was du selten brauchst.
Aber das ist auch ein Trade-off, ne? Ist ja auch, wenn wir so schnell wie die mittlerweile fahren, auch berghoch.
Ja, und dann kommt es ja auch noch dazu, man sieht ja auch in der Entwicklung des Sports und des Trainings und der Fahrer, dass auch schwerere Fahrer teilweise über den Berg kommen. Und bei denen ist ja dann die prozentuale Mehrbelastung durch ein paar Gramm mehr am Rad auch fast verschwindend.
Ja, also ich wusste noch nie, glaube ich, wie schwer ein Rad von mir ist. Ehrlich gesagt, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber machen müssen, weil...
Da musst du dir nur Gedanken drüber machen, wenn du schwach bist.
Mein Körpergewicht war relevanter. Das war auf jeden Fall relevanter.
Nee, ich hab's immer nur gewusst, weil ich es verkauft habe, weil Leute es wissen wollten. Mhm.
Ja. Aber dieser ganze Leichtbautrend, oder gibt es vielleicht auch immer noch, dass Leute da so Feintuning machen? Also ein Freund von mir, der Nico, viele Grüße, der baut sich gerade auch so ein Ding zusammen. Alles, was geht, wird da ausgetauscht.
Ich glaube, es ist schon geil, 5,5 Kilo
also
Rad zu fahren.
Specialized gibt es so ein...
Aethos.
Ja, so ein Ding hat er jetzt, glaube ich, und alle möglichen Parts sucht er sich da zusammen, und dass er am Ende...
Ich weiß es nicht, ob das noch so geil
ist. Weniger, weiß ich nicht.
Also so im Endeffekt, bin so oft, denke ich mir, wenn ich hier nur in so einem scheiß Mittelgebirge eine Abfahrt runterfahre, das Teil wird so schnell, und ich weiß noch von früher, wenn du so ein richtig leichtes Fahrrad hast, war das direkt ungeil.
Ja, aber das ist heute nicht mehr so. Okay. Also heute kannst du ja auch Laufräder schon bauen, die irgendwie 1200, 1100 Gramm wiegen, die aerodynamisch sind und trotzdem auch eine gewisse Steifigkeit mitbringen. Ich glaube, die Probleme hast du nicht mehr. Aber also ich glaube, so ein Specialized als Beispiel oder so ein altes Cannondale, ne, kriegst du ja auch extrem leicht. Das ist, glaube ich, schon geil, aber das ist halt nichts, wo du hier in Berlin auf so eine Standard-Donnerstagsrunde antanzen musst, wenn du schnell fahren willst. Also die hängen dich halt aus dem Windschatten ab, so ungefähr.
Weißt du, aber so? Nochmal zu Andi, so die Szene, die ist ein bisschen weg, ne? Die gab es ja mal definitiv, so Weight Weenies und so. Das gibt es ja, zwar noch, aber...
Da war ich nie so drin.
Mit Löchern reinbohren.
Mit Löchern reinbohren, genau. In Schaltwerk.
Also ich fand es aber... Also ich meine, ich war Weight Weenie auf jeden Fall so als Juniorenfahrer.
Ey, auf jeden Fall. Wir alle, ich auch.
Ja, das war...
Ich konnte es mir nicht leisten. Ich hatte einen Kumpel, der hat sich alles leisten können. Ich weiß nicht genau wie, aber...
Ja, da musst du, wenn du dir das nicht leisten kannst, bohrst du einfach über Löcher rein.
Ja.
Richtig.
Ja. So in die Schalthebel früher, und wo sie alle überall Löcher reingebohrt haben.
Ja. S-Works-Rahmen ablackiert, Lightweight 1-2, das ging schon vorwärts.
So, ich habe jetzt hier nochmal nachgeguckt, was Nico mir hier über sein Rad geschrieben hat. Also er ist bei 5,44 Kilo.
Und das ist halt echt, wenn du dich dran hältst, ist es jetzt gar nicht mehr so schwer, dahin zu kommen mittlerweile.
Ja, obwohl, ne, so Scheibenbremsen haben nochmal ein bisschen so, haben das ja nochmal so ein bisschen nach hinten geschoben.
Ich weiß nicht, was der Verlauf drin, aber so ein Aethos-Rahmen, ich glaube, was wiegt der? 600 noch was Gramm oder so, glaube ich. Ich glaube, in so dem, je nachdem, wie groß du bist, welche Rahmenhöhe du hast, du kannst dann schon, da kannst du auch leichten Vorbau rauf machen, leichten Lenker. Da ist halt nichts dran, was aerodynamisch ist.
Aber, ja, genau.
Genau. Aber ist halt leicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir Materialwagen-Testfahrten machen.
Das haben wir ja schon länger. Ich hoffe, dass wir jetzt so Factors angeboten bekommen und Colnagos auch. Und
ja, aber es gibt ja keine.
Nicht, die gibt's ja nicht. Also.
Die gibt's nicht, ja. Und wenn, dann gibt's sie nie in meiner Größe.
Ja, von Nils können wir das fahren.
Ja, stimmt.
Auf Andi könnte das Sattel aufmachen. Na, wir, bei uns macht Nils den Sattel einfach aufs Oberrohr.
Wir fahren einfach mit.
Wir setzen uns am Lenker. So ein Kindersitz, wie früher.
Ja. Geil.
Wir haben noch ein Technik-Ding.
Noch was?
Ja, Vinaigrette ist von 150 auf 160er Kurbel.
Nee, stopp, ich hab neue Spy-Shots.
Das neue Spy-Shots?
Also pass auf. Er ist wieder auf 160, das war schon so meine Prediction eigentlich bei der ganzen 155 und 150 Testerei, dass es auf dem Straßenrad ungefähr auf 160 rauslaufen wird oder maximal auf 165. Ich denke mal, bei der Dauphiné jetzt sind wir auch schon so bei dem, was für die Tour dann relevant ist. Und eigentlich müssen wir das halt auch mit dem Ergebnis von heute verwenden, auf dem Zeitfahrrad ist er kürzer.
Mhm. Ja, macht Sinn, ne?
Also du weißt, du darfst nicht sagen.
Ich habe halt einfach so random Spy-Shots schon gesehen mit 150.
150? Okay.
Ja. Also ich habe ja jetzt wirklich Erfahrung. Mit 150 nicht, aber zumindest bin ich der Einzige hier, der schon mal 160 auch gefahren ist. Und ich habe letztens einen Tag zurückgeswitcht auf 170 und am selben Tag wieder auf 160 nochmal, um es re-zu-testen. Es ist schon krass, es ist wirklich anderes Radfahren. So, man muss schon sehr viel verändern, man muss sich an gewisse Sachen gewöhnen und andere Sachen abgewöhnen. Ich finde es mega interessant, 160 für mich auf jeden Fall wesentlich geiler als 170. Wer so normales Radfahren gewohnt ist mit normalen Kurbeln und will an der Ampel antreten und baut sich eine 160 drauf, der wird denken so, boah, fuck, es geht gar nicht vorwärts. Aber man gewöhnt sich dran. Und man braucht wesentlich mehr, man nutzt wesentlich mehr Muskulatur in der kleineren Bewegung. Man hat viel mehr Muskulatur in der Hüfte aktiviert. Und wenn man von der Ampel loskommen will, dann muss man halt vorher lernen, auch richtig zu ziehen und eben diese komplette Rundung des Tritts mitzunehmen an jedem Punkt. Und es wird halt einfacher, aber das musst du erstmal umschulen. Und dieses, dass du nicht so explosiv bist, also wenn du wirklich mal so schnell von einer niedrigeren auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigen willst, das brauchst du schon auf dem Straßenrad. Und deswegen denke ich auch, ist Vingegaard halt da wieder höher gegangen. Und hat man ja gesehen in dem Sprint bei der Dauphiné gegen Jonas, ist er ja auch, gegen Poggi ist er ja auch nochmal zumindest nebendran vorbeigekommen, das geht schon. Da merkst du es definitiv, aber auf dem Zeitfahrrad, wenn du wirklich eine super effiziente Bewegung ohne große Spitzen haben willst, ist kürzer, wenn du es kannst und wenn du die komplette Hüfte dafür geschult hast, wahrscheinlich sehr, sehr gut.
Aber
und es ist weniger weniger Drag noch, weil du auch eine kleinere Bewegung machst und dein Körper quasi insgesamt auch ein bisschen kompakter ist.
Ja, aber trotzdem, also die Umgewöhnung jetzt innerhalb einer Rundfahrt von 160 auf 150, es ist schon krass. Also ich glaube, du trainierst das vorher?
Ja, aber ich glaube, es fühlt sich auch geil an. Und ich habe es eben schon mal im Off gesagt, ich bin sowieso bei all diesen Sachen in Fitting, Trittstil und solchen Komponenten eigentlich dafür, selbst für mich selbst jetzt, ich bin der Überzeugung, du solltest nicht nur ein Ding fahren. Du solltest oft, so oft es geht eigentlich, oder in gewissen logischen Abständen, eine andere Kurbellänge fahren, um die beides gewöhnt sein, aber die Benefits jeweils komplett mitnehmen zu können. Weil dann, wenn du von einer längeren auf eine kürzere wechselst, ist es erstmal super effizient, weil du ja noch die große Bewegung gewohnt bist und plötzlich kriegst du deine ganze Kraft nochmal direkter abgeliefert. Gleichzeitig, wenn du vom Zeitfahrrad wieder aufs Straßenrad switcht und die ist ein bisschen länger, in dem Fall ein Zentimeter, so wie bei meinem Test letztens, fühlst du dich so, als hättest du den Antritt des Todes. So, das ist schon geil. Aber du musst es gewohnt sein, definitiv. Also du kannst nicht ganz lange eine Sache machen und dann immer wechseln. Aber ich denke, wenn so ein Profi und wie Jonas Vingegaard eben auch wirklich regelmäßig auf dem Zeitfahrrad trainiert, ist er beide dann gewohnt und kann bei beiden die Benefits mitnehmen.
Ja.
Und nochmal, regt euch nicht auf, wenn ihr groß seid, müsst ihr nicht so kurz Kurbeln fahren. Gar kein Problem. Aber wenn man kleiner ist, ist es schon richtig geil. Also wenn man sehr klein ist, ist es schon richtig geil, wenn man eine sehr kurze Kurbel
hat. Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe ja auch runtergegangen von 65, 40 auf jeden Fall schon geiler. Ja. Aber ich bin auch nicht der größte, normal gewachsener deutscher Mann.
Deutscher Mann.
Ja, also für den Holländer bin ich zu klein. Also deswegen muss man schon... Kann man schon auf Deutschland beziehen. Und für den Japaner bin ich groß.
Also bei mir zu Hause bin ich größer als hier in Nordrhein-Westfalen.
Also
ist wirklich immer
also
so.
Also die Bayern kurz vor Hessen sind alle klein, ja?
Da, also auf jeden Fall gibt es bei mir zu Hause.
Stimmt, auch Kadi ist auch klein.
Mehr kleinere.
Also kleiner, ja,
genau.
Nicht kleiner.
Das ist irgendwie normaler. Ja. Ja. Also jetzt Wattbüro Giro. Und dann kommen wir zum Ergebnis der Dauphiné-Etappe heute. Ich würde sagen, wir spielen als Start des ganzen kleinen Gruß von unserem Gewinner erstmal ein und dann informieren wir kurz, wie es ausgegangen ist.
Moin Moin, hier meldet sich Yoshi aus dem Wattbüro und ja, aktuell mit einem Punkt Vorsprung, der Giro ist vorbei. Bock hat's gemacht auf alle Fälle. Ja, man hat sich jeden Tag irgendwie neu in die ganzen Etappen reingenördet und den Giro verfolgt. War eine geile Ergänzung. Es hat richtig Spaß gemacht. Und am Ende, ja, konnte ich dann auch noch den Sieg einfahren. Umso besser für mich. Und ja, danke euch für die Organisation. Und wenn ich gerade die Bühne habe, würde ich einmal ganz gerne einen Kumpel grüßen, der gerade mit dem Fahrrad durch Kanada fährt. Liebe Grüße, Nils. Und ja, das wär's schon. Ich danke euch und bye bye. Ciao.
Ja, Alter, und Joshi, wie du jetzt abrecovern kannst demnächst mit deinen Recovery Boots, kannst du uns auf jeden Fall auch nochmal zu Bescheid geben.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, der.
Also hätte ich gewusst, dass die zu gewinnen gibt, hätte ich vielleicht auch mitgemacht.
Ja, beim nächsten Mal, Paul, beim nächsten Mal. Also es soll ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, Yoshi hat gewonnen, hat 7-mal richtig getippt und ja, die Plätze 2 und 3 können wir jetzt hier auch nochmal nennen und auch die Glückwünsche rausgeben. Der Alex ist nämlich auf Platz 2 gelandet und der Philipp auf Rang 3. Alex hat allerdings nur 20 Tipps gegeben, also der hat einmal es verpasst, vielleicht war das der eine Punkt, der ihn den Sieg gekostet hat. Der hat nämlich 8 richtige Tipps, hat ein paar Nullnummern eingefahren im Gegensatz zum Yoshi oder ein paar mehr, hat öfter mal auf Vacek getippt, der natürlich super stark war, aber eben keine Etappe gewinnen konnte. Ja, Carapaz und Del Toro am Ende auch nicht mehr viele Punkte geholt. Und ja, Philipp hat 6 richtige gehabt, leider nicht im Lotto, sondern nur bei unserem Wattbüro und hat am Ende eben auch auf Carapaz und Del Toro gesetzt. Das hat ihn natürlich dann auch Punkte gekostet. Generell haben nur 8 Leute von allen Teilnehmern, also das waren unter 2% für Simon Yates getippt und damit nochmal Punkte eingesahnt. Und ja, also ich habe 30 Punkte, ja, habe alles auf Pedersen gesetzt. Mein Joker Steinhauser musste leider arbeiten, also vielleicht hätte der das nochmal rumgerissen für mich, aber
ja, vor allem ja, du hast auch sprichwörtlich alles auf Pedersen gesetzt, weil ich glaube, von den 2088 Bets auf Pedersen sind wie viele von dir?
Ja, alle.
1000.
Also alle halbwegs flachen Etappen oder alles, was nicht über 4000 Höhenmeter war, hatte ich auf Pedersen getippt. Ja, war da und bei unserer internen Runde, ich meine, Paul, du hast ja nicht mitgemacht diesmal, aber der Fabian, der war der Beste von uns, der hat 35 Punkte, also 5 mehr als ich und Basti hat 5 weniger.
Ja, Fabian, der manipuliert das Spiel auch einfach.
Hat auch, muss man jetzt mal nochmal deutlich sagen, also mehr als 50 Airballs, wenn wir jetzt hier den Term dafür nutzen wollen, ja, 50 mal 0 Punkte, 50%. Der Tipps waren 0 Punkte.
Ja.
Wir sind Paratspiel-Experten, ja. Ne?
Definitiv. Also Tippspielen, Basti, da aber muss man immer auf Nummer sicher gehen. So die,
immer
die Joker.
Für die nächsten Predictions von Grand Tours und so weiter haben wir Yoshi jetzt schon engagiert als. Nee, ich habe jetzt meinen Assistenten, aber der hat auch daneben gelegen. Einmal hat er mich gegaslightet. Da hatte ich das Richtige getippt und er hat mich ins Falsche gegaslightet.
Und hat er deinen Tipp genommen?
Nee, hat auch Schwachsinn getippt.
Okay.
Wie ich. Ja, hier danke nochmal an Blackroll, ne, für die Unterstützung und für die Preise, die die drei mit nach Hause nehmen. Und ich denke, das nächste Grand Tour Wattbüro wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Also wir werden das natürlich wieder ansagen für die Tour de France, aber meldet euch fleißig an. Wir hatten jetzt schon einige hundert Teilnehmer. Es dürfen mehr werden. Mehr Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ich bin vielleicht dabei.
Nee, es hat echt Bock gemacht. Also solltest du mal machen, Paul.
Ja, ich bin.
Mit der Tour wird es auch spannender. Da habe ich nicht so viele Fahrer, die ich favorisieren muss.
Ja, aber ich meine, wir können da einfach nur für dich Mats einpflegen ins System, damit du ihn tippen kannst.
Nee, jetzt zur Tour suche ich mir andere aus.
Gib's Daumen hoch, Doppeldaumen hoch.
Ja. Doppeldaumen hoch gab es auch für unsere letztwöchige Mitfahrerin, Valentina Kavala. Wir haben echt sau viel Rückmeldung für diese Folge gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Rückmeldung und erstaunte Zuschriften bekommen habe aufgrund einer Geschichte. Instagram super viel, auch privat an mich, aber auch auf dem Besenwagen-Account. Super viele sich wirklich sehr gewundert und erstaunt gewesen über diese Geschichte. Und dann natürlich paar Tage später erste Profisieg für sie.
Ja, aber ist ja normal, ne?
Das, ja, also was heißt normal? Man muss auch immer erstmal verwandeln. Es ist immer eine gute Vorlage von uns, aber man muss es auch verwandeln. Sie hat sich auch sehr gefreut. Wir haben nochmal geschrieben kurz. Ja, geile Nummer.
Ja, ja, herzlichen Glückwunsch.
Von mir auch. Ist aber auch eine krasse Story. Also passiert das alles.
Ja, ist schon wirklich. Ja, nee, das
nicht so oft.
Interessant, ja.
Ja, wir gut. Verfolgen weiter.
Dann
wollen wir jetzt nach Frankreich?
ja, lass nach Frankreich.
Wollen wir unseren Ben erstmal zu Wort kommen lassen?
Baguette
zum Einstieg?
Ja, wo war der jetzt?
Ja, Dauphiné.
Hey, ist er nicht. Nee, okay.
Der ist dabei.
Ja, okay.
War mal echt. Der war jetzt nämlich, also er erzählt es gleich, aber der war jetzt richtig lange mit Lippo in der Sierra.
Stimmt, das war's.
Ja. Drei Wochen. Und jetzt sind die zwei da bei den Big Hittern am Start.
Hallo in den Besenwagen. Liebe Grüße vom Kriterium du Dauphiné, der inoffiziellen Mini-Tour de France, der letzten Vorbereitungsrundfahrt für die Tour. Wir haben heute den Zeitvertag, Etappe 4. Und ja, hatten schon drei sehr, sehr intensive und coole Tage hinter uns quasi. Am ersten Tag einfach mal Bogi, Jonas und Remco in einem Bunch-Sprint ganz vorne gesehen unter den ersten. Das war völlig verrückt und schon mal ein krasser Einstieg, so um zu sehen, wie das Level ist. Und ich glaube, das war ein guter Vorgeschmack auf die Tour de France für alle. Und ja, da konnte man schon mal das Level erahnen zumindest. Dann gestern natürlich eine super Flucht von Lippo, der sich damit eine sehr, sehr gute Ausgangslage fürs GC aufgebaut hat. Das war extrem cool zu sehen. Und ja, das ist auch natürlich ein Stück weit schön, dass wir gemerkt haben, dass sich die ganze Arbeit der letzten Wochen ausgezahlt hat. Wir waren jetzt 3 Wochen gemeinsam in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager und haben da den Trainingsplan unseres Coaches John Wakefield abgespult. Ich habe mich 3 Wochen von Lippo durch die Berge da scheuchen lassen und ja, bin natürlich dadurch selber auch nochmal in eine super Form gekommen. Ich konnte gestern am ersten Berg auch mit den besten 20 drüber fahren und ja, war, bis Lippo dann in die Ausreißergruppe gegangen ist, immer an seiner Seite. Das war cool zu sehen und hat natürlich schon mal auch mir einen kleinen Selbstbewusstseinsboost gegeben, dass die Form nicht ganz so schlecht sein kann. Ja, und dann einfach zu sehen, dass auch Lippo ja, sich für die harte Arbeit schon mal ein Stück weit gestern belohnen konnte, ist richtig cool und freue mich extrem für ihn. Wir sind mittlerweile, was heißt mittlerweile, jetzt schon seit 2023 echt ein eingespieltes Duo. Wir haben extrem viele Rennen schon zusammen gemacht und die waren eigentlich ausnahmslos erfolgreich. Also da gab es eigentlich kein Rennen, wo nicht einer von uns beiden irgendwie mal eine, ich glaube, das Schlechteste war fast sogar Top 10, wenn ich mich recht entsinne, müsste irgendeiner mal den Statistiken nachgucken, aber das ist schon cool, dass wir beide als Duo da so gut funktionieren und mir macht es extrem viel Spaß, ihn jetzt auf seinem Weg da zu unterstützen. Und ja, der nächste Step wäre natürlich ein tolles GC-Ergebnis für ihn hier bei der Dauphiné. Daran arbeiten wir gerade und ja, wir werden nicht müde, das weiter durchzuziehen hier. Mal sehen, was die nächsten Tage so bringen. Vor allem der Samstag lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten für alle, die es interessiert, weil dort ja einige der legendären Berge der Tour auch auf uns warten werden. Madeleine, Croix de Fer, solche Geschichten. Das wird auch für mich was Besonderes, wenn ich mich zurückentsinne. Basti weiß es noch ganz genau, vor 5, 6, 7 Jahren, als wir die ersten Ideen gesponnen haben, dass ich vielleicht auf die Straßen muss, damals noch Mountainbiker. Ja, hätte ich mir ehrlicherweise nicht erträumen können, dass ich ja die Berge beim Rennen dann mal selber fahren werde und auch die Stimmung selber mal erleben werde. Und da bin ich echt dankbar, Basti, auch, dass das geklappt hat und dass du mir da die Tür geöffnet hast, beziehungsweise mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Und das habe ich gestern auch nochmal, als wir geschrieben haben, habe ich dir das ja auch nochmal gesagt. Das darf man nie vergessen, dass ich ohne deine Hilfe wahrscheinlich immer noch auf dem Mountainbike versauern würde. Und insofern ist das schon echt cool, alles zu sehen, wie es gekommen ist. Ja, wir bleiben weiter dran. Wir geben alles, dass hier die Woche zufriedenstellend beendet wird. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch für uns, fürs Team bereithalten. Bis dahin wünsche ich euch allen auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit. Ihr werdet definitiv wieder von mir hören. Und in dem Sinne wieder der obligatorische liebe Grüße, euer Ben.
Ich wollte gerade schon sagen, wenn ihr jetzt vergisst, euer Ben, dann wäre ich enttäuscht, aber er hat an euer Ben gedacht.
Ja, unser Ben, da wird einem ja richtig warm ums Herz.
Genau.
Ja.
Ist so.
Und noch die.
Und mir erst.
Ja, aber jetzt da mal eine Frage und Basti muss da nicht richtig sagen, aber Tour.
Ey, du, ich kann da auch nur von außen. Ich habe gesagt, so Ben, ich gebe unserem Ben immer so ein kleines Briefing, über was wir was wissen sollen. Und dann habe ich gesagt, kannst du, also was du so sagen kannst, kannst du mal zur Tourselektion noch dazu sagen.
Da kam nichts.
Da konnte er nichts sagen, ne? Würde ich mal, also da scheint noch so ein kleines bisschen Spannung dahinter zu stehen im ganzen Team Bora.
Aber ist ja gut.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch normal, ne? So
Ja,
jetzt
ist normal, ja.
so ein paar Wochen
Es
vorher.
gibt eine Longlist auf jeden Fall. Da, ich denke, auf dieser Longlist steht auch unser Ben noch drauf. Da würde ich jetzt mal alle zur Verfügung stehenden Daumen drücken. Und wenn hier sein Captain Florian Lippowitz in der Dauphiné gut performt und er kann jetzt hier Mitte, Ende der Woche nochmal gut mithelfen, sind da natürlich nochmal ein paar Weichen auch gestellt, ne? Und dann kommt es nochmal auf die Tour de Suisse an.
Also wird schon Einfluss
Ja.
drauf haben, auch weil dann. Also wenn, ich bin da jetzt eh gespannt, wie sie an die Tour rangehen. Ich finde gerade, dass er so ein, also auch, also jetzt zumindest bei mir in drin auch so ein Switch stattfindet zu mehr Druck in Richtung Florian Lipowitz, obwohl man es gar nicht will.
Das wird auf jeden Fall
Aber
der Fall sein.
ja, also sagen wir so, er fährt sich auf jeden Fall immer weiter in die Position, wo man gewisse Hoffnung auf irgendeine Richtung von einer guten Tour hegen kann. Und das ist natürlich deutschen Presse immer schwierig.
Ja, ich hoffe und glaube aber auch, dass er so ein Typ ist, der jetzt nicht so sehr von Druck, glaube ich, sich beeinflussen lässt. So den Eindruck habe ich, dass er da eigentlich so ganz gut sein Ding macht.
Ja, das wird dann schon auch eine andere Nummer, ne, bei der Tour, wenn dann mal wirklich so
Ja,
die ganze
stimmt.
Aufmerksamkeit
Ja.
da ist. Also davon kriegt man als Rennfahrer ja eigentlich nie so viel mit. Und dann bei der Tour, Paul, kannst du wahrscheinlich bestätigen, ist einfach die Aufmerksamkeit unendlich viel
Ja,
höher
es ist
als
was ganz
sonst.
anderes.
Was mich jetzt eigentlich interessiert, über Florian Lippowitz. Wir nennen ja ihn hier immer Lippo und auch Ben hat ihn jetzt in der Sprachnachricht Lippo genannt. In einem Interview hat sein Teamkollege Lawrence Pithy aber von Flippo gesprochen.
Den finde ich aber auch gut, den Namen.
Und
Ja.
jetzt frage ich mich, ob er sich da versprochen hat Ja, oder ob die, ob sie ihn vielleicht umgetauft haben, weil wird ja auch gut passen, ne? Also
ja, vielleicht die neuseeländische Version.
Ich
bin
auch hergerissen, welchen ich besser finden würde. Also Flippo oder Lippo?
Ich glaube aber
Flippo
auch,
finde ich auch geil.
Ich glaube aber auch, dass sie sich schwer tun mit Lippo. Lippo. Also Lippo. Auf also so einem englischen Akzent.
Lippo.
Ist, glaube ich, Flippo.
Flippo geht schon geiler über die Lippen. Ja.
Aber er läuft auf jeden Fall ganz gut bei ihm. Ne? Ich würde jetzt aber nochmal gerade die Gelegenheit nutzen, weil Ben da auch schon viele Sachen zu gesagt hat. Letztendlich haben wir nämlich von dem Stefan eine Frage bekommen und der hat gefragt, warum sich jetzt alle Tour-Favoriten schon bei der Dauphiné treffen. Und man hat ja in der Vergangenheit auch oft so gesehen, dass die sich da nicht unbedingt schon begegnen wollten. Aber
genau, ich habe da kurz, bevor du weitermachst, Stats, nämlich Remco, Jonas Vingegaard und Pogi haben sich erst einmal in einer einwöchigen Rundfahrt gesehen, überhaupt jemals, war Tirreno damals. Mhm. Und Pogi und Jonas sehen sich zum ersten Mal in einer Vorbereitungsrundfahrt der Tour de France.
Ja, okay, aber die haben sich schon Baskenlatten, also die haben sich schon beim Baskenlatten sowas irgendwie gesehen, aber genau, aber jetzt unmittelbar.
Aber in der vor der, also Tour de Suisse oder Tour de France sind ja meistens die Hauptvorbereitungsrundfahrten für Tour de Suisse oder Dauphiné für die Tour de France und da ist es zum ersten Mal, dass sie
da,
zusammen
darauf
sind.
Darauf wollte ich auch eingehen, weil das hat man jetzt in der jungen Vergangenheit so gehabt. Wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, dann muss man sagen, ist eigentlich die Dauphiné so die klassische Generalprobe. Ich glaube, so die Gesamtsieger von der Dauphiné, die hatten immer ganz gute Karten dann auch für die Tour de France. Ist so ein bisschen Tradition. Man fährt teilweise die gleichen Streckenabschnitte. Man ist auf jeden Fall in Frankreich unterwegs, kann sich an die Straßen gewöhnen, an das Klima, wenn man will. Ja, wie gesagt, zum Teil werden auch die Berge gefahren, die bei der Tour dann im Programm sind, Col du Madeleine und den anderen hat Ben gerade angesprochen. Man muss jetzt auch mal gucken vom Timing her. Dauphiné ist jetzt eine Woche vor der Tour de Suisse oder so versetzt vor der Tour de Suisse auf jeden Fall. Würde nochmal genug Zeit lassen, um wieder in die Höhe zu gehen, um dann diesen Effekt aus dem Höhentraining direkt mit zur Tour zu nehmen. Würde auch logistisch Sinn machen, direkt da in Frankreich, wahrscheinlich in Tignes, wo viele Mannschaften jetzt immer sind, da dann einfach nochmal hochzufahren und da zu bleiben bis zum Start. Und ansonsten hatte dieses Aufeinandertreffen natürlich auch immer so einen psychologischen Aspekt. Also legst du da alle deine Karten auf den Tisch, pokerst du ein bisschen, willst du die Gegner vielleicht ein bisschen beeindrucken? Bis jetzt haben wir ja ein paar Etappen gesehen, die erste ging direkt sehr aggressiv.
Jetzt wollte jeder
los.
Nur die anderen beeindrucken.
Gepokert
hat da keiner.
Ja, ich finde es eigentlich cool, dass jetzt alle da am Start sind. Dann kommen noch vielleicht so ein paar von der Tour de Suisse, die dann das bei der Tour ein bisschen nochmal erweitern, aber es ist ja so für die Vorfreude oder Vorspannung, die da aufgebaut wird, für uns so als Zuschauende auf jeden Fall ziemlich geil, dass sie da sind. Ne? Also man könnte sich das ja auch mal vorstellen, dass dieser Rennkalender, der oft so parallel Wettkämpfe auf höchster Ebene hat, einfach ein bisschen entzerrt und dass man sowas öfter hat. Weil es macht einfach Spaß, da jetzt zuzusehen, was da abgeht. Ne?
Absolut.
Was ich interessant finde, ist, also du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass mit sich gegenseitig beeindrucken. Ich finde, dass man, nachdem man Pogacar dieses früher sagen konnte, ey, der geht irgendwie jetzt zu jedem Rennen und rasiert da alles. Ja, und irgendwie hat auch die erste Etappe ja auch wieder so angefangen. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit der Art und Weise, wie Vingegaard gerade Radrennen fährt, also vor allem auf der ersten Etappe, also Überraschung oder überrascht ist schon das falsche Wort dafür. Also ich hab das nicht erwartet, dass der da so aggressiv so attackiert, also so aggressiv Rad fährt und dann halt im Sprint dann irgendwie auch Zweiter wird und also Pogacar war da schon der Schnellste, aber der ist schon stark gefahren. Der hat natürlich wieder so seine Spielchen abgezogen, wie er es immer macht, dass er, der ist ja auch so ein bisschen so ein Flicker, ne? Also der geht auch immer erst dann durch die Reihe, wenn du ihn so das dritte Mal gebeten hast, dass das macht, ne? Das hat er schon ganz oft so getan und wenn so vergangene Jahre auch bei der Tour Ausreißergruppen, da gab es auch diese eine lustige Szene, ich weiß nicht, ob das so eine Schotter-Etappe war, letztes Jahr war es, glaube ich, wo dann irgendwie Remco und Pogacar und Vingegaard
wollten unbedingt fahren.
Genau, und dann Vingegaard hatte gar keinen Bock, war ja am Ende auch das Schlauste, aber das fand ich schon überraschend, dass er so aggressiv gefahren ist und jetzt heute das Zeitfahren am Mittwoch, fand ich auch beeindruckend, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht, vielleicht war Pogacar nicht so stark wie sonst, aber ich fand das schon sehr, sehr gut. Also das, was ich vielleicht anfangs vermutet hätte, dass die Tour eventuell so eine sehr Pogacar-Show sein könnte, scheint mir ja gerade so, dass Wismar vielleicht dann doch wieder die Kurve bekommen hat. Mhm. Ist doch früh, ne? Also, aber dass man vielleicht doch die richtige Richtung.
Man hofft darauf, ne? Ein bisschen mehr Spannung. So, das ist ja auf jeden Fall wünschenswert.
Also ich habe mir das eigentlich schon fast gedacht. Man hat in der letzten Zeit gehört und dann auch lesen können, dass einfach Vingegaard jetzt im Training im Vorfeld zur Dauphiné einfach super in Form ist. Also man spricht von so gut war er noch nie. Und ich glaube, das hat man jetzt auf der ersten Etappe schon ganz gut gesehen. Er hatte richtig viel Selbstvertrauen da, dass er da die Attacke fährt in einem Finale, was eigentlich jetzt nicht so prädestiniert dafür gewesen ist oder für ihn. Und ja, ich glaube dann diese taktischen Spielchen, die er macht, sind jetzt wahrscheinlich nicht immer so 100% seine Idee, sondern da wird, glaube ich, viel auch aus dem Auto hinten Einfluss genommen auf die Fahrweise. Da macht man sich schon, glaube ich, sehr, sehr viele Gedanken immer, wie man solche Rennen angeht. Ich meine, über Grisha Niemann ist es ja bekannt, dass er da wirklich bis ins Detail jede Strecke letztendlich für die wichtigen Rennen erkundet, abfährt, Leute hat, die Strecke besichtigen, um da einfach möglichst viele Informationen zu sammeln und daraufhin eine Taktik auszubauen. Ich glaube, das ist sehr viel ausgeprägter als in anderen Mannschaften. Also speziell bei UAE, glaube ich, ist so ein bisschen mehr intuitiv, wird das den Fahrern überlassen.
Das ist das richtige Wort dafür.
Ja, gut. Ne?
Also ja, aber das fasst ganz gut zusammen. Ja.
Machen das da so ein bisschen mehr die Fahrer während dem Rennen. Und ich glaube, bei Wismar geht man da ein bisschen analytischer dran, mit ein bisschen mehr Vorarbeit. Hat man eigentlich auch immer in den Klassikern gesehen können. Ne? Also wenn da mal irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, dann war es meistens Wismar. Ne? Und also anscheinend war die Vorbereitung von Vingegaard ganz gut.
Aber Andi, eine Frage. Denkst du, Andi, dass seine gute Form auch daran liegt, wo er die Andreas Stauf Kleiderordnung eingehalten hat im Trainingslager?
Da wäre ich jetzt auch direkt
ohne Socken und oben nur Weste.
Nee, es ist nicht Weste, es ist wirklich abgeschnittenes Trikot.
Wirklich komplett.
Also man sieht das, wirklich Ärmel abgeschnitten vom Trikot komplett und einfach, sehr groß abgeschnitten.
Das wird der Unterschied sein. Also ein ganz anderer Vibe, den Vingegaard da im Trainingslager dieses
und
Jahr hatte.
Und Haare an Beinen.
Völlig unbefreit. Völlig unbeschwert ist
völlig
er da
befreit
rumgefahren.
Meinst du? Nicht unbefreit.
Befreit ist er da durch die Berge geflogen. Ja, keine Tenlines, ne? Fühlt sich jetzt auch im Alltag einfach viel selbstbewusster dadurch. Das sprüht er jetzt einfach im Rennen. Ne? Sprüht er vor Selbstbewusstsein. Kann ab und zu mal ein bisschen Bizeps flexen, ohne da so eine Kante zu haben.
Ja. Ey, das wäre wirklich der letzte Mensch, wo ich vermutet hätte, dass der im Trainingslager so rumfährt, um ehrlich zu sein.
Ich kann nur immer wieder sagen, so, ich bin Fan von dem. Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber der ist halt so ein bisschen so ein Phantom. Du weißt nicht alles, dann taucht er auf im Trainingslager, diese Fuck-It-Mentalität, sieht aus wie der letzte Honk. Fährt aber so, wie es ihm Bock macht, redet nicht viel, kommt zum Rennen und ist eigentlich immer prepared. Hat jetzt so ein bisschen Sturzpech gehabt da in den letzten Rennen, aber es war ja auch letztes Jahr auf dem Weg zur Tour de France. Er hat so rasiert die Rundfahrt, die er gefahren ist. Und ich hoffe einfach, dass er da wirklich jetzt gerade auf einem guten Weg ist, dass wir eine spannende Tour de France geliefert bekommen. Und die Zeichen stehen ja schon ganz gut. Also es ist nur ein bisschen hin, aber ich denke so, alle fahren voll. Pogi fährt sowieso voll, wenn Attacken gehen. Und jetzt haben wir ja, wie Ben schon angedeutet hat, Samstag diese ultra krasse Hochgebirgsetappe, auf die freue ich mich auch schon sehr. Die bin ich auch so zum größten Teil schon mal selber gefahren. Da bin ich Madeleine von der einen Seite hoch, dann Croix de Fer hoch, aber das Ganze wieder zurück. Das waren, glaube ich, auch die meisten Höhenmeter, die ich an einem Tag gefahren bin. Und das ist schon heftig. Also das sind schon so 26 Kilometer Anstiege, glaube ich, Madeleine und Croix de Fer. Also da wird's schon richtig vorwärts gehen. Und wenn die da auch so fahren, wie sie bis jetzt gefahren sind, dann können wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen. Bin ich mal gespannt, wie die Etappe verlaufen wird.
Ja, da gehen wir doch mal alle davon aus. Die Spannungen zwischen Wismar und UAE, die gehen auch schon gehen schon los.
Auf die Helfer, ne? Über.
Nils Poletsch schon eine gelbe Karte kassiert, sein Gegenspieler von Wismar, ich weiß gar nicht, wer es war, Per Strand. Ja, die haben sich da so ein bisschen
Revier markiert.
Die, genau, also die Ellbogen und die Schultern aneinander gerieben. Ja, also ich finde es gut, dass da alles jetzt schon so bei der Dauphiné immer da ist, dass man sieht, so wie sind die drauf, auch den direkten Vergleich hat. Wie gesagt, also für mich steigt da nur die Vorfreude auf die Tour und ja, mal schauen, wie es jetzt in den Bergen so abgeht.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Sag mal, Andi, fühlst du dich eigentlich manchmal beobachtet, wenn du online bist?
Du meinst, wie wenn man nach Radschuhen googelt und dann 3 Wochen lang Werbung dafür bekommt oder ob meine Kamera heimlich mitfilmt?
Ja, nee. Also meine Kamera abkleben, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ja, nee, ich meine die Werbung, genau. Ich glaube, die Erfahrung haben alle schon mal gemacht, oder? Du bekommst Dinge angeboten und fragst dich, ey, woher wissen die das
ja,
jetzt?
Ja, Horror. Das Schlimmste daran ist ja, es funktioniert. Wahrscheinlich haben wir auch alle schon mal einen Impulskauf gemacht und uns hinterher gefragt, wie ist das denn jetzt schon wieder passiert? Und selbst wenn ich nichts gekauft habe, wie oft habe ich mich schon dabei erwischt, ohne Intention in irgendwelchen Online-Shops zu stöbern? Und mich dann gefragt habe, wie sie mich da reingeloggt haben.
Absolut. Aber seit ein paar Wochen bin ich jetzt mit NordVPN unterwegs und ich wurde erlöst. Also wirklich. Klar, ich bekomme noch Werbung, aber sie catcht mich jetzt nicht mehr so persönlich und ich empfinde es auf jeden Fall als weniger störend.
Ja, das ist echt ein Träumchen. Alle, die sich jetzt fragen, womit wir da genau unterwegs sind, mit einem Virtual Private Network, kurz VPN oder eben VPN, werden deine Daten verschlüsselt. Du kannst deine IP-Adresse verschleiern, Werbetracker blockieren und wieder sicher und entspannt im Internet unterwegs sein.
Yep, und da ist NordVPN unsere Wahl. Und das ist nicht nur irgendein VPN. Das Ding ist schnell, stabil und hat Server in über 60 Ländern. Du surfst damit sicher im Café, im Zug oder in anderen öffentlichen WLANs. Keine Tracker, keine personalisierte Werbung, kein digitaler Fußabdruck im Sandkasten des Internets.
Das ist aber eine schöne Analogie, Basti. Ich habe da noch eine. Ein VPN ist wie ein digitaler Helm, gehört beim Radfahren immer dazu.
Okay, stopp, das reicht jetzt aber für heute. Aber wo du recht hast, den passenden Helm gibt's für euch natürlich auf nordvpn.com/besenwagen. Da gibt's alle Infos und einen mächtigen Rabatt und bis zu 4 Monate gratis on top auf die verschiedenen Abos.
Also Helm auf, würde ich sagen. Auf geht's zu nordvpn.com/besenwagen und dann mindestens einfach mal testen. Es gibt nämlich eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie und auch sonst kostet das nur ein paar Euro im Monat. Also vielleicht schon mit dem einen gesparten Impulskauf ist das wieder drin.
Ja, heute Zeitfahren, es ist immer wieder erstaunlich für mich, wie Remco eigentlich drauf ist im Zeitfahren. Dieser kleine Typ, wie aerodynamisch muss er einfach sein, dass er da so abliefert jedes Mal. Bei Jonas waren wir uns, glaube ich, nicht ganz sicher, ob da ein Defekt am Schluss dabei war oder ob die 150er Kurbel für die Frequenz zuständig war. Ja. Paul hat es gesehen, ich saß noch im Auto.
Ja, also da würde ich jetzt wirklich meine Hand ins Feuer legen, dass der relativ lange Zeit im Finale nur auf einem kleinen Blatt unterwegs sein konnte. Also das kleine Blatt ist wahrscheinlich so groß wie dein großes, Basti, aber ja, er ist auf jeden Fall nicht auf seinem...
Aber 60 fahren halt.
Genau, aber er ist auf jeden Fall nicht auf dem größten Blatt unterwegs gewesen. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit von der Zwischenzeit zum Ziel ist, glaube ich, über 5 km/h nochmal gestiegen. Also sind die auf jeden Fall die ganze Zeit da über 60 geballert und das wird halt irgendwann auch mit einem großen kleinen Blatt schwierig und man sieht es ja auch am Zeitdruckstand, der hat auf jeden Fall noch ein bisschen was eingeboost und ich glaube, der hat noch ein bisschen was eingeboost. Ja. Und ja, für daher war es trotzdem echt solide auch im Vergleich zu Pogacar.
Du hast gesagt, Pogacar, du denkst, schlechteste Zeitfahren in der Rundfahrt.
Naja,
wir haben das nicht gegengecheckt, aber...
Im Kontext, also wenn du jetzt letztes Jahr... Also ich würde Remco so ein bisschen rausnehmen, weil wir sind jetzt erst am 4. Tag von so einer Rundfahrt. Da ist Remco halt einfach noch eine Übermacht. Wenn du das letzte Zeitfahren bei der Tour anschaust, ich meine, der Pogacar wahrscheinlich auch mit einem Bein fahren können, ne? Und der hätte das trotzdem noch gewonnen. Von daher Remco so ein bisschen rausnehmen, aber dann den Rest, jetzt ein Lipowitz, dann halt eben auch Vingegaard mit dem sehr wahrscheinlich technischen Problem. Fand ich das Zeitfahren von Pogacar jetzt nicht so überragend. Also eher für seine Verhältnisse schlecht. Und was ich da interessant fand, auch irgendwie, wenn du so die Frontalansicht hast von all den dreien Großen, also den kleinen Großen, ist halt Pogacar auf jeden Fall der, der von vorne am wenigsten aerodynamisch aussieht, am wenigsten zu vom Körper. Also du kriegst bei Vingegaard und auch bei Evenepoel kein Blatt Papier mehr, ne? Also zwischen Kopf und Extensions, also Aufsätze ungefähr. Und da ist halt keine Lücke. Und wenn du dir Pogacar von vorne anschaust, da hast du das Gefühl, du kannst da irgendwie mit der Hand vorne noch so zwischendurch greifen. Und du siehst die ganze Zeit auch seinen Bauch. Also ich, das ist jetzt so Ferndiagnose eines Amateurs. Aber
optische CDA-Analyse.
Genau, aber der, wahrscheinlich, da gibt es ja ein paar Experten, die uns wahrscheinlich auch zuhören. Ich habe nicht so das Gefühl, als wenn das so zu 100% dialed in ist, wie jetzt bei den anderen beiden. Das sah irgendwie nicht so, das hat, macht mir einfach nicht so den Eindruck. Keine Ahnung, kann einfach nur eine
Also jetzt mal sein. Auch so einfach nur mal so dahingesagt, mir kommt jetzt Pogacar auch nicht als der Typ vor, der sich so mit diesen Details gerne auseinandersetzt. Also ich glaube, der vertraut da schon so auf sein Umfeld, dass er sich da aufs Rad setzt und dass es schnell ist und ja, hat da bestimmt auch einen gewissen Anspruch, aber ich glaube, der ist halt nicht so der absolute Nerd, wenn man es so will, wie es auf jeden Fall, glaube ich, ein Remco Evenepoel ist. Ich glaube, der ist da super hinterher und man hat jetzt auch gesehen, er hat jetzt bei seinem Zeitverhelm auch nochmal so ein Custom-Visier, was einen Ausschnitt eigentlich ums Gesicht rum hat, dass er dann eben diese Lücke zu den Extensions komplett schließen kann. Also der liegt ja wirklich mit dem Gesicht fast auf seinen Händen drauf. Ja, vielleicht hat Pogacar da einfach so ein bisschen eine Bequemlichkeit, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt gerade nochmal in die Ergebnisse reingeguckt, er hat wirklich nicht viele Zeitfahren nicht auf dem Podium beendet. Da muss man schon ein paar Jährchen zurückgehen, wo er da mal ein bisschen weiter hinten gelandet ist. Aber ja, vielleicht ist das die Schwäche vielleicht oder vielleicht sind da jetzt vielleicht die anderen ein bisschen besser im Zeitfahren. Wäre ja auch okay. Ne? Also
ja, absolut.
Pogacar hat schon noch seine Qualitäten auch, in anderen Bereichen. Ich
meine, Pogacar ist auch eine komplett andere Saison gefahren als die anderen beiden. Hat viel mehr Konzentration und Fokus übers Frühjahr schon gebraucht und ist wahrscheinlich auch so ein Typ, oder könnte ich mir vorstellen, dass er auch jetzt vom Kopf her noch ein bisschen loser unterwegs ist als Vingegaard und Remco in der Dauphiné und dann bei der Tour de France schon weiß, dass er da auch on point konzentriert und all out ist. Mal sehen. Das,
ja,
ist jetzt also nur so ein Gedanke, der mir kommt dabei.
Ich glaube, dieses Zeitfahren hat heute schon jeder so als Test nehmen wollen. Also ich glaube, die Ergebnisse da, die sind jetzt nicht irgendwie, ja, unter, ne, da, ich glaube, bei dem Zeitfahren, da will man sich einfach belasten und gucken, wie es geht. Pogacar hat jetzt dieses Jahr auch noch erst ein Zeitfahren gemacht vor dem heutigen Zeitfahren. Also der will die das schon nutzen, aber ich glaube da halt, der ist vielleicht nicht, also er selbst nicht so hinterher und ich glaube auch, dass der, ja, dass die Experten, die anderen beiden Teams, eben Wismar und Quickstep da mit dabei haben, dass die einfach besser sind als das, was UAE da gerade hat. Und ja, es ist super technisch im Radsport geworden. Solche Positionen in Teams sind immer wichtiger. Also vor ein paar Jahren wusste niemand, wer der Aero-Experte oder sonst was von Team XY ist. Und heute sind das Personalien, die gefragt sind und die auch umworben werden von Teams. Also Bora, wir haben darüber gesprochen, in der letzten Offseason hat auch noch da eine Person abgeworben von Ineos, Dan Bickham ist jetzt eben da für solche Themen zuständig und ja, auch die Zeitfahren von Bora, glaube ich, sind nicht so schlecht, auf jeden Fall.
Ja, Lipovic auf jeden Fall stabil abgeliefert heute, muss man sagen, ne? Mit Platz 5.
Ja, dazu aber eine Frage, und zwar, ich habe es beim Giro schon so ein bisschen angedeutet, aber denken wir, sagen wir so, was denkt ihr, dass UAE, also hat UAE eigentlich einen Masterplan? Also wie jetzt, Christian Niermann fährt jede Etappe ab und macht sich um jeden in Missgedanken, ja. Also die haben dann, oder ist UAE einfach nur so, dass wir haben ganz viel Geld, wir kaufen ganz viel Talent, wir machen auch einige Dinge auf jeden Fall richtig, aber wir vertrauen vorwiegend darauf, dass wir ganz viel Talent im Team haben, also individuelles Talent. Und nehmen wir jetzt mal an, die haben jetzt nicht so viele, die haben wahrscheinlich auch Aero-Spezialisten, ne? Also die haben dieses neue Rad entwickelt, aber ich finde es optisch, kann man schon sagen, dass dann ein signifikanter Unterschied ist zwischen, also auf einem hohen Level, ein signifikanter Unterschied optisch gesehen zwischen den drei Großen. Und da sieht Pogacar am schlechtesten aus. Denken wir, dass da einfach wesentlich weniger Wert gelegt wird auf so dann krasse Detailarbeit, sondern dass man da viel einfach, so wie du schon vorhin mit der Taktik gesagt hast, so die Fahrer machen dann so ein bisschen auch nach Gefühl, ja, und dass das auch so bei dem Rest der Sachen so ein bisschen danach geht, wenn Pogacar halt sagt, ja, es passt schon so, ich trainiere ab und zu mal Zeitfahren, der wird auch viel Zeitfahren trainieren, aber halt bei Evenepoel wissen wir, wie viel Zeit der investiert. Und bei Vingegaard wissen wir es auch. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen überrascht von dem Zeffern heute. Ich würde es nicht zu hoch hängen, aber man braucht es auch nicht so tun, als wenn das nicht in irgendeine Richtung irgendwas sagen würde. Also dafür war es einfach schon zu viel Zeitrückstand.
Ja, also genau, ne, der Zeitrückstand ist letztendlich schon krass, dass da ja auf knapp über 20 Minuten Evenepoel da fast gute 5 Sekunden auf Pogacar rausholt. Aber ja, ich würde auch Remco als absoluten Zeitfahrspezialisten bezeichnen. Ne? Und Pogacar hat, glaube ich, einfach die Zeitfahren, die er gewonnen hat, einfach gewonnen, weil er der Stärkste war und nicht, weil er jetzt der beste Zeitfahrer ist. Ja, keine Taktik UAE, weiß ich nicht. Also die werden sich auch sehr gut vorbereiten auf die Rundfahrt. Was die vielleicht eher machen, ist so ein bisschen auf Manndeckung zu fahren. Ja, also ich glaube, sie gucken sich schon ganz genau so die Konkurrenzmannschaft noch an und schauen, mit welchen Fahrern sie das matchen können. Und ja, ich glaube auch, dass er ein Pogacar jetzt nicht so der Typ ist, der genau weiß, bei welcher Etappe er wahrscheinlich attackieren wird, sondern das auch so ein bisschen eben nach Gefühl macht. Also ich glaube, der hat da eher so ein ja, so ein Bauchgefühl, auf das er hört. Und ich kann mir vorstellen, dass Vingegaard so ein bisschen analytischer auch eben ist vom Typ her. Und da auch eben, ja, die jeweils gut in diese Mannschaften passen, in denen sie da fahren.
Ja, ich meine, für uns als Fans ist es gut. Wird spannend. Und man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass der Wismar noch ein bisschen wieder an der Schraube gedreht hat. Und ich denke mal, dass man bei UAE vielleicht auch ein bisschen erschrocken war über das Ergebnis heute. Also von daher, ist gut für uns.
Ist gut für uns, auf jeden Fall. Ja. Genau das denke ich auch.
Ja.
Ja.
Dann tschüss, ne? Nein, aber ich meine, ja, haben wir jetzt ja gut was geredet, ne?
Ja, du, die Stunde haben wir wieder dicke voll gemacht. Es gibt immer genug zu erzählen hier. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche aussieht, wenn die Dauphiné zu Ende ist, wenn das harte Wochenende vorbei ist. Werden wir auf jeden Fall nochmal was hören von unseren Freunden da drüben, vielleicht auch nochmal was von Lippo. Ansonsten, ja, gehen wir dann ja direkt in die Schweiz-Woche rein und gucken, wo sich der andere Teil, dieses Jahr wirkt es irgendwie wie die B-Mannschaft der Grand Tour-Fahrer oder Helfer, vorbereitet. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Einblick bekommen. Mir auch Freunde in der Schweiz sitzen. Und dann bin ich da auch weiter sehr, sehr gespannt, wie die Selektion aussehen wird für die Tourmannschaft.
Genau.
Nochmal vielleicht kurz hier so zu Bens Nachricht zurück, was vielleicht keiner auf dem Schirm hat. So, Ben kommt jetzt hier dieses Jahr regelmäßig in diesem Podcast vor. Und viele kennen ihn vielleicht auch nur deswegen. Er meinte ja so, Lippo und er sind schon viele Rennen zusammengefahren und es ist immer erfolgreich ausgegangen. So, Ben, noch kein Profisieg, steht noch aus. Freue ich mich auch sehr auf den Tag, wo das hoffentlich passieren wird, aber Ben schon zweimal GC-Einwöchige auch zweiter Platz geholt in der Türkei gegen Alexei Lutsenko und einmal in Tschechien, wo er dann nämlich Lippo den Vortritt gelassen hat. Lippo GC gewonnen, Ben zweiter. Also die zwei waren echt schon viel unterwegs, aber Lippo der definitiv aggressivere der beiden und jetzt echt auf dem Weg wo ganz anders hin, also wirklich.
Ja. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn eine Etappe oder irgendwo mal ein Rad drin gewinnt, aber der wird auch, glaube ich, so eine sehr gute Karriere haben.
Definitiv.
Gerade wenn der auch so ein bisschen, also dranhängt, das falsche Wort dafür, aber wenn er halt mit Liebowitz jemanden hat, der seine Arbeit zu schätzen weiß, also Liebowitz, die Arbeit von Ben, und dann da halt auch mitkommen kann oder ein wichtiger Helfer wird, dann finde ich, ist das schon fast viel mehr wert, als wenn man irgendwo alleine ein Radrennen gewinnt, weil dann wird es auf so eine Reise, ich glaube, auf so eine Reise mitzugehen mit so einem, als deutscher Rennfahrer, mit einem deutschen anderen Rennfahrer, der potenziell ja vielleicht noch große Ergebnisse einfahren könnte, das ist, glaube ich, schon auch was sehr Einmaliges, von daher.
Ja, bleibt nur noch die Frage, Lippo oder Flippo?
Flippo denke ich mir so ein bisschen an Pippo Pozzato aus irgendwelchen Gründen. Oder an Filippo Ganna. Aber
stimmt, Pippos gibt es eigentlich schon genug.
Ja, genau, aber Flippo ist schon auch gut, ey.
Ist nicht,
aber da denke ich so an Delfine direkt. Ist nicht
Filippo, sondern Flippo.
Ja, ich weiß.
Ja. Aber Pippo heißen die Filippos, ja.
Aber kann er bitte jetzt draußen jemand, wenn er bis nächste Woche so ein Flippo-Ding machen mit einem Delfin?
Ja, aber es gibt Flipper, es gibt aber auch Flip von Biene Maja, der Grashüpfer.
Nee, aber Flippo. Lippo wird es einfach wie so ein Delfin, der durch die Lüfte springt, aus dem Meer heraus und ganz happy guckt.
Was würde er wohl dazu sagen? Ich werde versuchen, es einzufangen. Ja.
V2 Max wie ein Delfin hat er wahrscheinlich.
Ja.
Hey, ob das im Wasser auch zählt? Tschüss.
Tschüss. Ich glaube, das war's dann für heute.
Ich denke auch.
Ja, ciao.
Ciao.